Wenn ein neues Jahr kommt, wir treffen eine neue Entscheidung, die bekannte Vorsätze. Aber ich ermutige euch für die Predigt zum Nehmen, was der Petrus geschrieben hat. Was wird er zu der Gemeinde sagen? Und für das bete. Danke, Jesus Christus, für die Deborah, danke für ihre Predigt. Danke, dass du uns in dem Text begleitest. Jesus, du hast etwas vor für uns, als Chor, als Gemeinde, aber auch als einzelne Personen. Und danke, dass du uns zeigst, wo du mit uns dran bist. In deinem Namen. Amen.
So, also, excuse. Ich muss da noch gut, also, letzte Woche haben wir gemeinsam das Gleichnis der 10 Jungfrauen angeschaut. Und dabei war der entscheidende Punkt, haben wir das Öl. Sind wir geprägt vom Heiligen Geist. Und ich möchte hierzu noch einmal ein Zitat einblenden, weil es auch uns heute noch einmal begleiten wird, dieses Thema der Heiligung. Ernst Krupka hat gesagt, ich habe einmal mein Neues Testament durchgelesen und dabei alle Stellen, die vom Kommen des Herrn handeln, grün angestrichen. Am Ende war mein Neues Testament geradezu grün bemalt. Ich habe festgestellt, dass die meisten Stellen verbunden sind mit Ermahnungen zur täglichen Heiligung. Die Frage der Wiederkunft Jesu ist nicht eine Frage der Zeitrechnung, sondern der Heiligung. Nicht rechnen sollen wir, heiligen sollen wir uns lassen. Und wie schon gesagt, auch heute begleitet uns dieses Thema der Wiederkunft von Jesus und auch der Heiligung. Und dazu lesen wir die ersten Verse des zweiten Petrusbriefes. Das sind drei Kapitel und diese drei Kapitel werden uns auch in den kommenden Predigten noch beschäftigen. Ganz kurz ein paar Eckdaten zu diesem zweiten Petrusbrief. Er wurde verfasst, als die Christenverfolgung unter dem Kaiser Nero voll eingesetzt hat. Und der Autor, höchstwahrscheinlich Petrus selber, er schreibt den einzelnen Gruppen von Christen in der Zerstreuung. Sein Ziel ist es, den Glauben der Christen zu stärken, sie zu warnen vor Irrlehren und auch sie zu ermutigen in dieser Erwartung, dass Jesus wiederkommen wird. Der Brief richtet sich an alle Christen, an alle Judenchristen, an alle Heidenchristen und auch an uns. Dieser Brief ist an uns adressiert, weil wir Nachfolger sind im 2026. Genau. Wenn man bedenkt, dass Petrus ja unter der Herrschaft von Nero hingerichtet wurde, dann können wir das auch als eine Art Abschiedsrede sehen, wo er noch einmal das weitergegeben hat, was ihm wichtig war. Und so lesen wir zusammen den ersten Vers aus diesem Brief. Simeon, also der hebräische Ausdruck von Simon, Simon Petrus, Diener und Apostel Jesu Christi, an alle, die den gleichen kostbaren Glauben empfangen haben wie wir. Einen Glauben, der uns aufgrund der Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus geschenkt ist. Simon Petrus erstellt sich als Knecht von Jesus dar oder vor. In anderen Übersetzungen heißt es auch, ich bin ein Sklave von Jesus. Und er drückt dabei aus, wie er seine Beziehung zu Jesus sieht. Er sagt, freiwillig liefere ich mein Leben Jesus aus. Mein Leben gehört nicht mehr mir. Ich bin sozusagen Leibeigener von jemand anderem. Nicht mehr mein Wille soll geschehen, sondern sein Wille. Und erst dann, als er das klar gemacht hat, sagt er, und ich bin Apostel, ich bin ein Berufener. Und ich denke, da ist wie ein Schlüssel auch für uns. Zuerst sagt Petrus, ich bin ein Sklave, ein Knecht von Jesus, und erst dann, ich bin ein Gesandter. Und mir ist so der Gedanke gekommen, Identität kommt vor Berufung. Wer wir sind in Jesus, ist die Basis von allem. Nicht unsere Berufung, die ist auch wichtig. Aber was wir sind, ist viel entscheidender als was wir tun. Und ich denke, wenn wir das verwechseln und so in dieser Beziehung mit Jesus leben, ich bin, was ich tue für ihn, dann ist das sehr ungesund. Nicht nur für uns, sondern auch für unser Umfeld. Also zuerst, wer sind wir in Christus? Wir sind erlöst, wir sind erkauft, wir sind geliebt, uns ist vergeben und erst dann, wir sind Gesandte. Das sind wir auch. Alle dort, wo wir eben hingesät sind, sozusagen. Das sieht bei uns allen anders aus. Und dann sagt Petrus, der Glaube haben wir empfangen, der kostbar ist. Und da möchte ich uns einfach sagen, ist der Glaube für uns kostbar? Sagen wir, dieser Glaube hat für mich einen unbezahlbaren Wert. Ist er mir kostbar? Und er sagt, es ist mir geschenkt worden durch die Gerechtigkeit von Gott. Und es ist klar, da geht es nicht um eine juristische Gerechtigkeit, wie wir das kennen von der Rechtsprechung, sondern es ist eine Gerechtigkeit, die die Bibel auch beschreibt im Römerbrief. Das möchte ich kurz mit euch anschauen. Da heißt es Römer 1,17, Paulus schreibt, das Evangelium zeigt uns, wie Gott uns in seinen Augen gerecht spricht. Dies geschieht einzig und allein durch Glauben, denn es heißt schon in der Schrift, durch den Glauben hat ein Gerechter Leben. Also dieser Glaube, der wurde uns geschenkt durch das, was Gott gemacht hat, durch den Tod und die Auferstehung von Jesus. Er hat uns gerecht gemacht, er hat uns gerechtfertigt und er hat uns gerettet. Und alles, was wir tun dürfen, ist, dass wir dieses Leben, dieses Geschenk empfangen. Vielleicht noch ganz kurz eine Klammerbemerkung, dieses Wort empfangen, das da Petrus auch braucht, heißt in der im griechischen Urtext lankano und heißt, es ist durch das Los zugefallen. Und für mich unterstreicht es noch einmal dieses wirklich, wir konnten nichts dafür tun, es ist uns zugefallen, wir dürfen es einfach empfangen. Dann nimmt Petrus da im Vers 2 dieses Empfangen eben durch das Los zugefallen. Im Petrus 2 sagt dann, oder im zweiten Vers sagt Petrus, ich wünsche euch, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus immer besser kennenlernt und dadurch in immer größerem Maß Gnade und Frieden erfahrt. Petrus spricht hier über ein Thema, das im ganzen Brief wichtig ist, und es ist die Erkenntnis Gottes. Und er händigt uns sozusagen den Schlüssel zu einem größeren Maß an Gnade und Frieden aus. Wie können wir mehr Gnade, mehr Frieden erfahren? Petrus sagt, es ist, wenn wir Gott und den Herrn Jesus immer besser kennenlernen. Wie erkennen wir Gott? Indem wir Gemeinschaft pflegen mit ihm. Es ist interessant, wenn wir die Bibel anschauen und ein Mann seine Frau erkannt hat, dann konnte sie schwanger werden. Also es zeigt etwas von dieser ganz tiefen Verbundenheit. Und hier ist eine Frage von mir für dieses Jahr auch. Ist es uns ein Anliegen, Gott tiefer zu erkennen? Durch Gebet, das Lesen der Bibel, Anbetung, Stille und so weiter. Jemand hat mal gesagt, jeden Tag 30 Minuten, jede Woche eine Stunde, jeden Monat einen Tag, jedes Jahr eine Woche. Bestimmt und ganz geplant, bewusste Zeiten mit Gott. Das ist keine Regel und das steht auch nicht in der Bibel. Aber ich denke, viele von uns können bestätigen, wenn wir es nicht planen, dann geschieht es nicht. Dann gehen die Tage einfach so vorbei. Also das ist meine Erfahrung. Plötzlich ist Mittag, ich denke, was habe ich gemacht bis jetzt? Und irgendwie ist die stille Zeit ist wieder nicht eingeplant gewesen. Aber es kann helfen, wenn wir einfach sagen, jeden Tag 30 Minuten oder 15 Minuten, vielleicht unterwegs irgendwo hin oder am Morgen, bevor wir das Frühstück essen, oder wo auch immer es einfach so ein Zeitfenster gibt, jede Woche eine Stunde, jeden Monat einen Tag, jedes Jahr eine Woche. Und dann lesen wir weiter den Vers 3. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. Petrus schreibt diese starken Worte. Gott hat alle Vorkehrungen getroffen, damit wir ein geheiligtes Leben führen können. Gott schenkt uns in reichem Maße alles, was der Heiligung dient. Nichts fehlt, was wir nötig haben. Und dann lesen wir weiter im Vers 4. In seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist, und könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Gott hat uns in seinem Wort wunderbare Zusagen und Verheißungen gegeben. Ich habe gelesen, das habe ich so noch nie, ist mir noch nie begegnet, aber in der Vorbereitung auf die heutige Predigt, dass wenn man alle Verheißungen in der Bibel anstreichen würde, dann wären es ungefähr 30.000. Also ich fand das immens, aber ich glaube, es ist ein ziemlich verlässlicher Bibelkommentar, wo das stand. Und ich finde, das ist unglaublich, 30.000 Zusagen von Gott. Und John Bunyan, er ist der Autor vom Buch Die Pilgerreise, er hat auch etwas Eindrückliches gesagt. Er hat gesagt, der Pfad des Lebens ist so reichlich mit den Verheißungen Gottes bestreut, dass es unmöglich ist, einen Schritt zu tun, ohne auf eine von ihnen zu treten. Ist doch auch ein wunderbares Bild. Wir können nicht links, nicht rechts gehen, wir können nicht einmal stolpern und wir treten auf eine Verheißung Gottes. Aber dazu ist es auch wichtig, dass wir diese kennen. Wenn wir Sorgen haben, dass wir sagen können, hey, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Oder wenn wir Angst haben, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Dass wir das auch wie als eine Waffe nutzen können, dass wir die uns zusprechen können, uns selber, aber auch einander. Sagen, das ist eine Zusage, das darf ich dir zusprechen. Und Petrus, er sagt auch, wir sind berufen, Teilhaber an Gottes göttlicher Natur zu sein. An Gottes eigenem heiligen Leben sollen wir Anteil bekommen. Das ist ja schon eigentlich kaum fassbar. Das ist das, was bei der Wiedergeburt geschieht. Johannes 3, wo Jesus Nikodemus erklärt, wie er geistlich neu geboren werden kann. Und das, was Galater 2,20 auch beschreibt, wo es heißt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und dann geschieht aber dieser Heiligungsprozess. Es ist wie ein Kind in uns wäre. Alles ist da, ein vollkommenes Kind, aber dann beginnt es zu wachsen. Und es nimmt Gestalt an und es prägt alles, was wir tun. Und das ist dann das, was es heißt in 2. Korinther 3,18, wo es heißt, wir schauen Gott an mit unverhülltem Gesicht und wir werden umgewandelt. Und das ist die Heiligung. Und dann können wir die Verse 5 bis 7 lesen, wo Petrus eine Auflistung gibt von 7 sozusagen Aspekten von dieser Heiligung, von einem geheiligten Leben. Er sagt, darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt und zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis, zur Erkenntnis Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott, zur Ehrfurcht vor Gott Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Also noch einmal, Gott möchte seinen Charakter in uns hervorbringen. Und das ist ganz wichtig, dass wir das wissen. Es ist eben nicht nur die Wiedergeburt, sondern dann dieser Entwicklungsprozess der Heiligung. Gandhi hat mal gesagt, ich mag euren Christus, aber ich mag eure Christen nicht. Sie sind eurem Christus so unähnlich. Oder Nietzsche, er war ein entschiedener Atheist, er hat gesagt, die Christen müssten mir Erlöser aussehen. Die Christen müssten mir Erlöser aussehen. Also wie ist das möglich, dass offenbar viele von uns, und ich nehme mich da rein, dass wir sagen, wir haben Jesus aufgenommen, er ist mein Erlöser, und dass wir ihm so unähnlich sind. Und ich glaube, das ist einer eben der Knackpunkt ist, dass wir irgendwo stehen geblieben sind in diesem Heiligungsprozess. Unsere Erlösung hängt nicht von guten Taten ab, aber unser Glaube, der bewirkt gute Taten, er zieht sozusagen gute Taten nach sich. Und wir können sagen, wer behauptet, errettet zu sein, aber unverändert bleibt, nach 50 Jahren, so ist wie bei seiner Bekehrung, der hat etwas nicht verstanden. Und ich glaube, er hat nicht erfasst, was es heißt, was Gott für ihn getan hat. Und Petrus, er sagt eben, wir haben es vorhin gelesen, wendet alle Mühe daran. Oder wir könnten auch sagen, seid eifrig. Oder in einer Übersetzung heißt es, seid brennend. Dass ihr eben, dass das Gestalt annehmen kann, dieser Charakter Gottes, dass ihr Teilhaber seid, eben an seinem Wesen. Ich möchte hier auch noch sagen, Gott tut dieses Werk nicht gegen unseren Willen. Er heiligt uns nicht, wenn wir das nicht möchten. Er heiligt uns auch nicht ohne unsere Kooperation sozusagen. Er zwingt uns das nicht auf. Von unserer Seite braucht es eben dieses Verlangen, auch eine gewisse Ausdauer, Disziplin. Und ich denke, wir alle können auch bestätigen, dass diese Entwicklung auch nicht so bereichsweise geht. So, das Jahr 26 ist dieser Bereich, dann 27 ist dieser Bereich und dann ist er abgeschlossen, sondern irgendwie ist das organisch, dass wie das Leben ist, es ist irgendwie alles zur gleichen Zeit und wir können das auch nicht immer so benennen. Vielleicht merken wir manchmal, Gott ist in diesem Bereich dran. Ich habe mir zum Beispiel überlegt, wo habe ich den Eindruck, dass Gott dran ist in meinem Leben? Und mir ist jetzt, also ich denke, Potenzial ist viel da, aber ein Bereich zum Beispiel ist mir aufgegangen. Manchmal habe ich einer Person gesagt, ich werde für dich beten. Und dann habe ich es nicht gemacht. Und es war schon dieses vergangene Jahr, als ob Gott sagen würde, aber du hast dein Wort gegeben und wenn du glaubst, dass dein Gebet Kraft hat, du tust es einfach nicht. Oder vielleicht im Moment oder vielleicht so dran denken an die Person. Aber Gott, es war wie als Gott gesagt hat, du hast diese Waffe und du hast dieser Person dein Wort gegeben und bete jetzt dafür. Und das möchte ich wirklich tun und mich auch trainieren. Es ist ja wie, Paulus bringt auch immer wieder das Beispiel von einem Athleten, das zeigt auch etwas. Geistliches Leben hat auch mit Training zu tun, die Muskeln, die gestärkt werden. Und je mehr wir da auch Kraft zulegen, desto natürlicher wird es auch. Und wir merken, vielleicht kommt ein neuer Bereich auch dazu, wo Gott sagt, hey, und das schauen wir jetzt auch an. Oder vielleicht etwas Vergangenes, da war noch etwas, das schauen, gehen wir jetzt an. Es ist ja nicht überfordernd, aber Gott bleibt dran mit uns. Vor allem, wenn wir immer wieder auch sagen, sei du dran in meinem Leben. Und hier habe ich noch einen interessanten Zusammenhang auch gelesen in dieser Studienbibel, die aufzeigt auch diese Verbindung zwischen Erlöstsein und auch dann geheiligt werden. Also da stand in dieser Studienbibel, aus dem Zuspruch folgt der Anspruch. Aus der Gabe folgt die Aufgabe. Aus dem verliehenen Sein folgt die Realisierung in unserem Tun. Also ich würde das so sehen, der Zuspruch ist einfach, dass Gott sagt, ich liebe dich. Und ich erlöse dich, ich kenne dich bei deinem Namen, ich habe dich neu gemacht. Und dann auch der Anspruch, dass eben das jetzt auch sichtbar wird, diese neue Schöpfung. Wie die Jahreslosung, siehe, ich mache alles neu und wir dürfen auch Teil sein davon. Aus der Gabe, wir haben es gehört, also es war nichts von unserem Zutun, diese Gerechtigkeit ist uns zugefallen, aber es folgt eine Aufgabe. Und dann aus dem verliehenen Sein, wir haben es auch gehört, das ist für mich auch das Thema der Identität, was wir sind einfach in Christus, das kann uns niemand nehmen, aber soll das auch sichtbar werden in unserem Tun. Also noch einmal, Glaube darf sich nicht einfach darauf beschränken, dass wir bestimmte Tatsachen anerkennen, sondern wir sollen zu reifen Christen werden. Heiligung ist Christusähnlichkeit. Wir kennen dieses Lied, so sie wie Jesus. Das ist das Gebet um Heiligung. So sie wie Jesus. Die Hoffnung ist in mir. In allem, was ich bin, in allem, was ich tue, so sie wie Jesus. Die Hoffnung ist in mir. Der Geist, das glaube ich, hilft mir dazu. Oder ein Bibelkommentar hat Heiligung als fruchtbare Jüngerschaft bezeichnet. Fand ich auch stark. Habe ich gedacht, wo ist mein Leben fruchtlos? Ist einfach keine Frucht da. Oder vielleicht nur Plastikfrüchte. Sieht nur so aus. Aber es sind keine echten Früchte. Fruchtbare Jüngerschaft. Das ist das, was Jesus gesagt hat. Wir haben es gehört vorhin von Steph, Johannes 15,5. Wer in mir bleibt, wird Frucht bringen. Punkt. Gut, jetzt schauen wir noch diese 7 Aspekte an, die Petrus aufgezählt hat. Und ich möchte nur noch ganz kurz einfach zu jedem dieser 7 Aspekte etwas sagen. Das erste, Petrus sagt, eben auf der Basis des Glaubens sollt ihr charakterfest sein. Oder In einer anderen Übersetzung heißt es, es soll Tugend dazu kommen. Wir können das vielleicht beschreiben als moralische Gradlinigkeit, als geistlicher Mut, Kraft für das Rechte einzustehen, Integrität, Echtheit, Glaubwürdigkeit. Dass Menschen sagen können, ich glaube, dass das, was du sagst, dass du das lebst. Du hast auch nicht wie zwei Gesichter, eines am Sonntagmorgen und eines, wenn wir auf dem Weg nach Hause sind. Ist wie anders. Oder wenn die Tür zu ist, ist wie anders. Steph und ich, wir sagen das manchmal jetzt, wo unsere Kinder älter werden, sagen wir manchmal, Amelie, sie beobachtet uns. Und sie sagt uns, wenn ihr Dinge auffallen. Und wir merken, das ist eines von unseren, wirklich, was wir möchten, dass Amelie nicht sagt, ihr wart immer anders, wenn ihr vorne seid oder wenn das Mikro angestellt ist. Aber wenn es ausgestellt war oder niemand da war, dann wart ihr anders. Und das wollen wir nicht. Und das ist auch unser Gebet, dass wir sagen, wir wünschen uns, dass unsere Kinder, die uns ja gut kennen, nicht nur unsere Kinder, aber dass sie sagen können, ihr wart glaubwürdig. Ihr wart einfach, wie ihr wart. Nicht fehlerlos, aber nicht einmal so und einmal so oder so. Eben das öffentliche Ich und das private Ich. Ihr wart echt, glaubwürdig, charakterfest. Das ist ein Wunsch. Und Petrus sagt, ihr sollt so sein. Der zweite Aspekt ist geistliche Erkenntnis. Also hier sagt Petrus nicht, ihr sollt immer mehr intellektuelle Erkenntnis haben, immer mehr Wissen haben, sondern ihr sollt geistlich erkennen. Es ist geistliche Erkenntnis, die der Heilige Geist schenkt. Also das Verstehen von geistlichen Wahrheiten. Und das können Kinder und das kann man 90 plus. Man kann immer geistlich mehr erkennen. Es ist ja immer Stückwerk, aber es soll zunehmen. Sie sagen, wir verstehen mehr. Und dass wir eben auch Zeichen der Zeit richtig deuten können, das ist ja auch etwas, das ganz wichtig ist im Hinblick jetzt auch auf die Wiederkunft von Jesus, dass wir sagen, wir können eben die Zeichen der Zeit auch deuten. Dann der dritte Aspekt ist Selbstbeherrschung oder auch Mäßigkeit oder je nach Übersetzung Disziplin. Petrus sagt, ein Christ muss seine Leidenschaft unter Kontrolle haben, muss sich selber beherrschen können. Und das betrifft jeden Bereich von unserem Leben. Das kann Geld sein, Essen, Bildschirm, Unterhaltung, Arbeit, Zeiteinteilung, unsere Sexualität, jeden Bereich. Und wenn wir jeden Bereich auch dem Wirken des Heiligen Geistes unterstellen und immer wieder sagen, regiere du auch diesen Bereich, dann wird er auch jeden Bereich prägen. Der vierte Punkt ist Standhaftigkeit. In älteren Übersetzungen heißt es oft Geduld. Und es wird oft benutzt, dieser Ausdruck, im Zusammenhang, wenn es um das standhafte Ausharren geht in Bedrängnis. Also seid geduldig in Bedrängnis oder seid standhaft in Bedrängnis. Und ich denke, das müssen wir uns auch immer wieder in Erinnerung rufen. Die Nachfolge von Jesus ist eigentlich per se ein Ruf zum Ausharren und Durchharren, also Durchhalten. Immer wieder sagt auch Jesus, haltet durch. Nicht der Anfang ist entscheidend, dass wir so gut losrennen oder lossprinten, sondern der Zieleinlauf ist entscheidend. Das Ende ist entscheidend und wir sollen eben ausharren bis zum Schluss. Wir sollen durchhalten. Und das ist meine Erfahrung. Ich denke, Rosmarie, wenn wir dich fragen würden, würdest du das wahrscheinlich auch bestätigen. Ein Leben mit Jesus ist nicht einfach eine unendliche Abfolge von so Bergerlebnissen. Sondern es gibt auch diese Talerlebnisse. Es gibt auch einfach Routine. Manchmal gibt es unangenehme Aufgaben. Es gibt Entmutigung. Es gibt Pläne, die sich nicht erfüllen. Es gibt manchmal auch großes Leid. Vielleicht auch Einsamkeit, Trauer. Aber in diesem Ausharren, standhaft sein, geduldig sein, da geschieht eben auch Heiligung. Dass wir verändert werden. Der fünfte Punkt. Ist die Ehrfurcht vor Gott. Oder ein älterer Ausdruck, Frömmigkeit oder Gottseligkeit. Es ist diese Gottesfurcht, dass wir anerkennen, wer Gott ist und dass wir auch anerkennen, wer wir sind. Dass wir Freude haben an Gott. Jemand hat mal gesagt, die Familienähnlichkeit soll nicht zu übersehen sein. Dass Menschen sehen können, zu welcher Familie wir gehören. Und dann die Liebe zu den Glaubensgeschwistern. Die brüderliche Liebe, die Filio. Johannes 13, 35, da heißt es, an eurer Liebe untereinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und hier nur ein Satz. Diese Liebe ist nicht ein Gefühl, sondern es ist Gehorsam. Die Gefühle, die können kommen. Aber auch hier in der Gemeinde, im Chor, da gibt es Antipathie, Sympathie. Petrus spricht nicht davon. Er sagt, liebt einander. Es ist ein Gebot. Und dann das siebte, Liebe zu allen Menschen. Und wir sehen diese ganze Liste, auch Liebe zu den Glaubensgeschwistern, Liebe zu allen Menschen, ist eigentlich unmöglich. Wir können es nicht aus uns heraus. Wer kann schon von sich aus seine Feinde lieben? Ist doch nicht natürlich. Aber wenn der Geist Gottes in uns lebt und wirkt und wir ihn nun auch immer wieder darum bitten, dann kann das geschehen, das Übernatürliche, dass wir alle Menschen, auch die Fremden, sogar unsere Feinde lieben können. Und wir kommen zu den letzten Versen und das möchte ich nachher nicht mehr kommentieren, ich möchte es uns einfach vorlesen. Denn wenn das alles, also diese Siebnerliste, bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben. Und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Doch wer das alles nicht hat, der ist so kurzsichtig, dass er wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt. Ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz seiner früheren Sünden gereinigt wurde. Deshalb, liebe Geschwister, setzt erst recht alles daran, eure Berufung und Erwählung durch ein entsprechendes Leben zu bestätigen. Wenn ihr das tut, werdet ihr vor jedem Fehltritt bewahrt bleiben. Und der Zugang zum ewigen Reich, denken wir nochmal an die 10 Jungfrauen, unseres Herrn und Retters Jesus Christus wird euch weit offen stehen. Amen. Und ich möchte noch einmal einfach diese Frage aufnehmen, die Steve auch am Anfang uns gestellt hat. Was ist dein persönlicher Vorsatz fürs 2026? Und ich möchte, dass wir einen Moment haben, einfach der Stille, wo wir auch Gott fragen. Vielleicht haben wir das schon gemacht. Aber wo wir Gott auch fragen, wo möchtest du dran sein in diesem Jahr auch? Was ist etwas, was vielleicht auch nötig ist, was ich auch aktiv angehe oder auf jemanden zugehe oder vielleicht auch Hilfe in Anspruch nehme oder ja, mir einfach auch zeigen lasse, was ist jetzt dran. Einen Moment der Stille.